In der letzten Folge haben wir uns ja angeschaut, wie Korrosion, dieser stille Zerstörer, schleichend unsere Verbindungen zerfrisst und Milliarden von US-Dollar jedes Jahr zerstört. Heute wechseln wir die Perspektive. Wir schauen uns an, wie wir unsere Bauteile schützen können. Es geht also darum, Oberflächen und Beschichtungen zu erklären. Wenn wir über Korrosionsschutz sprechen, müssen wir einmal eigentlich zwei Lager unterscheiden. Und zwar passiven und aktiven Schutz. Passiv. Das ist die klassische Barrieremethode. Man kann sich das vorstellen wie so ein Hightech-Taucheranzug für die Schraube. Wir ziehen eine Schicht über das Material, die den Stahl vor den Umwelteinflüssen schützt, also vor Feuchtigkeit, Sauerstoff und Salzen. Das können Lacke sein, Kunststoffe, aber auch bestimmte metallische Überzüge. Der Clou: Solange die Hülle dicht bleibt, solange passiert dem Stahl auch nichts. Das heißt, wenn die Barriere einen Kratzer bekommt oder einen Riss, ist die Deckung komplett weg und genau dort kann es dann gleich losgehen. Und da kommt der aktive Schutz ins Spiel. Das ist im Prinzip angewandte Elektrochemie, genauer gesagt eine Form von kathodischem Schutz. Und was das jetzt wieder genau bedeutet, erklären wir euch gleich. Das Thema ist jedenfalls tiefer als Rudis Bohrlöcher. Und wir haben heute viel vor, aber leider nicht so viel Zeit. Wir können also, kleines Wortspiel, wirklich nur an der Oberfläche kratzen.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Herzlich willkommen, Rudi Fockenreiter.
Hallo.
Rudi, welche Beschichtungen gibt's und was sind die Vor- und Nachteile?
Ich würde jetzt mal mit der gängigsten und verbreitetsten Beschichtung anfangen. Das ist eine galvanische Beschichtung. Da würde jetzt ein oder andere sagen, ja, galvanisch verzinken natürlich. Hab's bewusst aber nicht so formuliert, denn verzinken ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die man im galvanischen System bei der Schraube anwenden kann. Man kann Schrauben also verzinken, man kann sie verzinnen. Also mal als Beispiel, Weißblech ist zum Beispiel verzinntes Stahlblech, wissen auch viele nicht. Galvanisch verzinnt, ganz, ganz dünne Oberfläche, dekorativ und rostschützend. Man kann verkupfern, man kann verchromen, das ist auch sehr bekannt, gerade im optischen Bereich, sanitär, Schrauben sind oft verchromt. Dann kann man versilbern, das macht man im elektrischen Bereich, wenn es um Leitfähigkeit gehen soll. Die muss man erst verkupfern, weil Silber sonst nicht hält auf der Schraube. Dann wird es versilbert und so gibt's. Man könnte auch vergolden. Also ist immer dieselbe Systematik. Ich erkläre es vielleicht mal kurz, wie das funktioniert. Wir haben das hier auch mal nachgebildet in so einem kleinen Aquarium. Ich bringe eine saure Lösung ein, leichte Säure, dann kommen Salze in diese Lösung rein, des Materials, das ich hier beschichten will. Also Kupfersalze, Kupfersulfat ist da drin. Wenn ich verkupfer, Zink entsprechend, wenn ich verzinke, dann bringe ich eine Anode ein. Das ist blankes Kupfer, blankes Zink oder Gold oder Silber, was es halt ist. Und dann wird Strom angelegt. Dann fließt von der Anode, die sich dann langsam auflöst in diesem Bad, das ist der Pluspol, zu den negativ geladenen Teilen, die ich beschichten möchte, Strom. Und legt sich dann über diese wässrige Lösung, legt sich dann das aufs Bauteil an. Ja, im Falle von Schrauben muss man sich das so vorstellen, das sind verschieden große Kunststofftrommeln mit lauter kleinen Löchern, die haben eine Klappe, öffne ich, schütte die Schrauben rein, mache das zu und das dreht sich dann die ganze Zeit, dass die Beschichtung auf allen Ecken und Enden überall möglichst gleichmäßig ankommt. Der Strom fließt in diesen Becken eben, in dem sich die Trommel dreht und der Galvaniseur, das ist quasi der Beruf desjenigen, der diese Vorgänge umsetzen kann. Der Galvaniseur weiß genau, mit welcher Stromstärke und in welcher Zeitdauer er das macht. Und je nachdem, wie er das Ganze einstellt, kann er die Schichtdicke bestimmen. Und dann reden wir konkret bei einer Verzinkung, was ja sehr häufig ist, bei Schrauben von 3 bis 8 μ. Gutes Beispiel auch die Firma Spax, die ich öfter erwähne. Die hat eine Beschichtung namens Virox. Die hat 10 μ. Das ist eine Art von Verzinkung mit einer besonders guten, harten Oberfläche, die 10 μ hat. Der Durchschnitt, also so Mutterschraube, die man normal kauft, so silbern verzinkt, hat 3 bis 8 μ, 5 bis 8, würde ich sagen, ist der Durchschnitt.
Was auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt ist, den man beachten muss, ist der Temperaturbereich.
Ja, da hat Zink eben leider seine Grenzen. Also Zink ist problemlos einsetzbar, sagt man etwa bis 70 Grad Celsius. Bei 80 Grad fängt es dann an, schlechter zu werden. 80 bis 120 Grad haben wir schon eine Schwächung der Oberfläche, die Passivierungsschicht löst sich da langsam auf und ab 120 Grad geht das Ding dann langsam flöten und hilft nicht mehr sehr gut. Ab 200 Grad platzt völlig ab und ist wertlos. Das heißt, in Bereichen hoher Temperaturen, also Öfen, in der industriellen Fertigung, gerade mit Stahl oder man denke jetzt mal an Glas oder ähnliches, da brauche ich auch Verbindungselemente, da entsteht ja vielleicht auch Korrosion, Wasser scheidet sich ab, Säuren werden da zum Einsatz kommen. Da habe ich halt das Problem, dass eine Verzinkung da am Limit ist, Edelstahl aber nicht immer das Produkt meiner Wahl ist. Da haben wir ja in dem Podcast über die Festigkeiten und Güteklassen darüber gesprochen, dass das einfach zwar eine reine Festigkeitsklasse haben kann, die hoch ist, aber die plastische Verformung bei Edelstahlschrauben beginnt viel weiter unten. Also die sind nicht so belastbar wie eine Stahlschraube. Dementsprechend muss ich mit Stahlschrauben und Beschichtungen arbeiten. Und da gibt's aber dann noch andere Sachen als die galvanische Verzinkung. Da geht es dann schon, können wir machen.
Wenn du jetzt über Verzinkung sprichst, sprichst du erstmal über Standard. Das heißt, weiß verzinkt oder manchmal sagt man auch blau verzinkt.
Genau.
Einfach Standard.
Man sagt es so, aber es ist eigentlich Silber.
Genau.
Ja.
Was über die letzten Jahre hinweg auch immer wieder ein Riesenthema war, wo sich sehr viel getan hat, war das Thema Gelbverzinken.
Genau. Gelbverzinken sehen wir jetzt auch in der Detailaufnahme. Wenn wir über eine Gelbverzinkung sprechen, dann meinen wir eine galvanische Verzinkung, die anschließend noch chromatiert wurde. Gelb chromatiert oder eine Chrom-Passivschicht drauf bekommen hat. Das ist eine Verbesserung des Korrosionsschutzes und der Widerstandsfähigkeit, die ganz enorm ist. Ich habe vielleicht eins noch erwähnen, ein positiver Effekt der galvanischen Verzinkung ist der sogenannte Selbstheilungseffekt. Wenn ich da eine Beschichtung drauf habe und da wird eine Beschädigung, findet da statt, ein Kratzer oder sowas, dann ist es eben nicht so, dass hier sofort die Korrosion angreifen kann, sondern hier passiert dann etwas, was du erwähnt hattest, ein aktiver Korrosionsschutz findet statt. Das Zink reagiert mit Kohlendioxid in der Luft und bildet Zinkcarbonate aus. Und die sorgen dafür, dass der Riss, man nennt es, zuheilt. Daher der Begriff Selbstheilungseffekt. Und das ist bei der Gelbverzinkung noch deutlich ausgeprägter als bei der Weißverzinkung. Das ist der eine Vorteil. Und dann ist der Korrosionsschutz in etwa 4 bis 8 Mal so hoch als bei der normalen galvanischen Verzinkung. Mit einem minimalen Mehraufwand an Kosten, schichtdicke nahezu null.
Ja.
Also wir haben ja einen ganz viel höheren, besseren Effekt mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darum traue ich der Verbindung auch sehr stark hinterher, weil die so sehr, sehr gut war einfach.
Es wurde festgestellt, dass es gesundheitsschädlich ist, dieses Chrom 6.
Genau, das Chrom 6, das da mit verwendet wird in der Beschichtung, das ist gesundheitsschädlich. Das hat man entdeckt im Prinzip in Leder- und Textilprodukten, die sehr viel in Fernost und vor allem in Indien produziert wurden. Da wird gegerbt mit Hilfe von Chrom 6. Wissen vielleicht manche, dass Chrom in der Ledergerberei durchaus eine Rolle spielt. Und das ist doch ein sehr ungesundes Medium. Und dann hat man das flächendeckend verboten. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass ja Chrom 6 auch in dieser Gelbverzinkung drin ist. Das war, ich nenne das jetzt mal ein Abfallprodukt dieser Maßnahmen, die durchaus berechtigt sind, um die Gesundheit der Leute gerade in den produzierenden Ländern zu verbessern und hier grundsätzlich auch den Bürger, der das Produkt, der dann benutzt, hier zu schützen. Irgendwann wird es ja auch entsorgt. Bleibt ja alles im Kreislauf, deswegen ist das alles richtig. Im Falle der Verzinkung ist es aber aus meiner Sicht, wenn ich es ehrlich sein darf, ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, da der Anteil Volumen Prozent an der Schraube sehr, sehr, sehr gering ist. Aber Tatsache ist, dass das jetzt im Grunde genommen in der Industrie nicht mehr eingesetzt wird. Man darf auch nicht mehr die Reinstoffe beim Beschichten kaufen. Also der Galvaniseur hat ein Problem damit. Und somit ist das jetzt weitgehend verschwunden. Ja, ein bisschen schade, aber auch nachvollziehbar.
Lass uns mal kurz von den galvanischen Verzinkungen weggehen und über etwas sprechen, das uns auch täglich begegnet und wo die meisten von uns nicht mal merken, über Feuerverzinkung.
Die Feuerverzinkung ist ein sehr gutes Beispiel, weil sie eben anders ist. Die Feuerverzinkung ist flüssiges Zink, das Schmelzpunkt, glaube ich, bei 450 Grad hat. Dort werden die Schrauben oder Bauteile richtiggehend getunkt, also eingetaucht. Und dementsprechend dann bleibt diese Beschichtung auf der Oberfläche der Schraube übrig. Diese Feuerverzinkung ist, man sieht es in der Detailaufnahme, relativ rau, dunkel, aber auch dickschichtig. Also wir reden hier von Verzinkung, habe ich gesagt, 8 bis 15 μ. In der Praxis 5 bis 8. In der Regel, hier reden wir von 40 bis 50 μ. Das heißt, wir haben ja große Schichtdicken. Wir haben dementsprechend langjährigen Korrosionsschutz. Wir reden von 30 Jahren plus. 30 bis 50 Jahre, sagt man normal. Und wenn man das mal sehen möchte, ich hoffe ja immer so ein bisschen, wenn man den Podcast hört oder unsere Filme sieht, dass man danach ein bisschen mit anderen Augen guckt. Also guckt mal in Richtung Leitplanken, Land- und Verkehrswege. Bei Lärmschutzwänden wird es viel eingesetzt. Oder auch bei den Unterkonstruktionen von Photovoltaikanlagen in der Fläche.
Solarparks.
Die Solarparks, da wird die Unterkonstruktion, ist alles Stahlfeuer verzinkt, 30 bis 50 Jahre, macht alles Sinn. Wenn es galvanisch verzinkt wäre, müsstest du ja nach kurzer Zeit hier was austauschen. Und Edelstahl wäre viel zu teuer. Also super Beschichtung in dem Fall. Aber kleiner Malus bei der Geschichte, ab M12 erst Durchmesser der Schraube macht es Sinn. Wenn man jetzt eine M6er Schraube vorher verzinken wird, hätte man einen kleinen Zinkstift am Schluss, kein Gewinde mehr. Dementsprechend nur für größere Durchmesser geeignet. Und es hat ein bisschen ein Risiko, wenn man jetzt, ich hatte das mal bei einem Hersteller von Mittelspannungsanlagen, also da, wo runter transformiert wird von Hochspannung auf die Verteilung dann in der Fläche, da ist auch alles vorher verzinkt und die verwenden dann nicht so viel Außensechskant, die verwenden gern die 912 Innensechskantschrauben. Und da wurde mir mal die Frage gestellt, ob man das, ob ich als Lieferant das anders bewerkstelligen könnte, dass nicht manchmal Zinkreste in dem Inbus quasi drin sind. Und da muss man klar verneinen, weil technisch ist eben für alle Hersteller und Händler gleich. Das heißt, da kann es dann mal sein, dass der Schlüssel nicht reinpasst. Das ist bei Innenantrieb einfach so. Torx vermutlich wird es gar nicht funktionieren, weil es noch komplexer ist, dass was hängen bleibt. Und natürlich auch Schlitz-Kreuzschlitz macht es keinen Sinn.
Jetzt muss man an der Stelle noch dazu sagen, dass das keine Beschichtung ist, wie jetzt ein normaler, klassischer, galvanischer Überzug, wo man einfach eine Schraube nimmt und die beschichtet. Beim Feuerverzinken ist es anders. Du musst vorher schon, also bei der Produktion der Schraube, bei der Herstellung schon, oder der Mutter, wissen, dass die feuerverzinkt wird. Denn dann musst du diese Schraube oder das Produkt untermaßig fertigen. Das heißt, du hast andere Toleranzen und hast andere Maße wie bei einer normalen Mutter oder Schraube, um danach, wenn die Beschichtung aufgetragen ist, dann überhaupt eine Funktionsfähigkeit zu garantieren.
Genau, also man darf nicht auf die Idee kommen. Das heißt, auf die Idee kommen darf man. Ich würde es halt nicht umsetzen, zu sagen, ja, ich baue da draußen was, habe da eine größere Spannung und Edelstahl will ich nicht, aber ich habe ja noch Schrauben da. Dann kenne ich da irgendwie einen Schlosser, der packt mir das zum Feuerverzinken dazu. Kann ich dann machen lassen, aber wenn ich mich dann wundere, warum die Mutter und die Schraube nicht zusammenpassen, dann ist es aber auch klar, dass ich es nicht zu Ende gedacht habe, denn genau dieses Unterschneiden des Gewindes hat nicht stattgefunden. Und wenn dann die Schicht mal drauf ist, dann passt es einfach nicht mehr zusammen. Also nachträglich muss man da vorsichtig sein.
Lass uns doch mal über hochwertigere beziehungsweise erstmal modernere, man könnte auch sagen trendigere Oberflächen sprechen. Moderner Hochleistungsschutz durch Zink-Legierungsbeschichtungen.
Genau, also die erste wäre eine Legierung Zink-Nickel. Zwei Metalle, wir hatten das Thema schon mal. Also hier wird ein Anteil Nickel 12-15% entsprechend beigemischt. Ich habe auch hier einen galvanischen Vorgang. Aber die Schicht, die hier entsteht, ist erstmal optisch deutlich schöner anzusehen als jetzt die Feuerverzinkung. Es ist auch dünner. Ich kann sehr dünne Schichtdicken aufbringen und habe einen sehr, sehr hohen Schutz. Das ist der entscheidende Faktor. Ich habe hier eine Beständigkeit im sogenannten Salznebel-Sprühtestverfahren. Das ist etwas, womit man die Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen prüft. Kannst du vielleicht gleich erklären. Denn danach schaffen wir über 1000 Stunden. Das ist in Richtung Edelstahl, kann man das so sehen. Also marinetauglich, maritimer Einsatz. Der maximale Wert, der bei solchen Beschichtungen erzielt wird, höher rechnet man meines Wissens eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe eine hohe Temperaturbeständigkeit bei dieser Beschichtung. Zink-Nickel, also ganz klar hervorragend zum Aufbringen. Tolle Temperaturbeständigkeit, sehr gute Optik, hellgrau bis dunkelgrau und schwarz ist hier alles machbar. Und ich habe unglaublich hohes Leistungspotenzial in der Beständigkeit gegen Korrosion.
Genau, Beständigkeit gegen Korrosion wird gemessen in Stunden, also 1000 Stunden Korrosionsschutz ist gegeben und diese 1000 Stunden werden gemessen in den von dir angesprochenen Salzsprühnebeltest. Das ist ein genormtes Verfahren. Ich glaube, die Norm war 9227, soweit ich mich noch erinnere, die nichts anderes besagt als, also man muss sich vorstellen, eine riesengroße Kunststoffbox, ungefähr so groß wie zwei Waschmaschinen nebeneinander. In dieser Box drin hängen 10 Schrauben, die ich testen möchte. Und die werden mit einer bestimmten Salzsprühlösung in einer bestimmten Salzkonzentration werden die vernebelt. Und zwar über eben 1000 Stunden. Wenn das der Test ist, dass ich 1000 Stunden testen möchte, ich mache es mal einfacher. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen 480 Stunden testen, dann wären das 20 Tage. Dann sind die Schrauben als 20 Tage in dieser Kammer drin, werden vernebelt, werden besprüht. Und dann nach 480 Stunden darf dort kein Rotrost sichtbar sein, ist auch nur an einer Stelle von einer dieser Schrauben Rotrost sichtbar, ist die Charge nicht freigegeben.
Genau.
So, glaube ich, kann man es erklären. Was man aber auch, glaube ich, nicht verwechseln darf, ist, also, wenn man, das ist quasi nur die Idee unter Laborbedingungen für alle Beschichtungen, gleiche Prüfkriterien heranzuziehen. Bedeutet aber jetzt nicht automatisch, dass wenn die eine Schicht 1000 Stunden in dieser Kammer aushält, dann ist es nicht automatisch aus meiner Sicht zumindest hochseetauglich, denn da kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu, wie jetzt UV-Einstrahlung, Umweltverschmutzung und ganz viele andere Dinge, die man natürlich in diesem Testverfahren nicht berücksichtigen kann.
Ja, wobei ich es eine ganz gute Methode finde, dadurch, dass man mit dieser Methodik, dadurch, dass sie genormt ist, immer weiß, die Kriterien sind immer dieselben. Ich vergleiche Äpfel mit Äpfel. Und man muss es mal ganz praktisch sehen. Wir können ja nicht was testen. Solche Fälle sind oft Vorgaben von Kunden, die also gewisse Werte haben wollen. Und wenn der jetzt da was ausprobiert, kann nicht jeder irgendwie was an die Autobahn hinhängen oder in welcher Umgebung auch immer, die ja überall ein bisschen anders ist, und sagt, ja, also wir haben das jetzt vier Jahre lang im Garten draußen gehabt, das heute schon. Das funktioniert halt nicht. Also wir können ja auch nicht unter Echtbedingungen jahrelang warten, bis dann was korrodiert.
Du kannst aber auf jeden Fall sagen, dass es ein eindeutiges Indiz dafür ist, ob es hochwertig oder weniger hochwertiger Korrosionsschutz ist. Um das mal abzuschätzen, Zink-Nickel sind wir bei 1000 Stunden in diesem Test. Wenn man eine normale galvanische Verzinkung nimmt, bist du, glaube ich, eher bei 100 Stunden plus minus.
Eher weniger.
Ja. Gelbverzinken wären wir eher bei 200 bis 240 Stunden vielleicht. Um das jetzt mal einzuordnen, und bei der Zink-Nickel eben bei 1000.
Genau. Also es gibt da so drei Fenster, die üblicherweise über die gesprochen wird. 480 Stunden ist so das untere. Das ist auch das, was die Automobilindustrie am Anfang dieser neuen Beschichtungen angelegt hat. Mittlerweile sind die schon oft auch bei 720 Stunden. Das ist, sagen wir, zwischen 480 und 720 spielt in der Regel die Musik. Mehr als 1000 Stunden, das ist dann schon eher in Richtung Marine, und da kommt man schon an den Edelstahl näher ran, sind da die Beschichtungen, aber die Musik spielt eigentlich 480 bis 720 Stunden. Das sind die Vorgaben der meisten Kunden.
Jetzt waren wir gerade bei Zink-Legierungsbeschichtungen. Wir haben Zink-Nickel besprochen, da gibt es aber noch eine zweite, die uns immer wieder begegnet im Alltag, und das ist Zink-Eisen.
Genau. Zink-Eisen ist eine Beschichtung, die durchaus ihre Berechtigung hat. Der eine oder andere mag da jetzt meinen, oh, Eisen, das rostet ja dann. Also man spricht hier von unter 1% Eisen, was hierbei gemischt wird, hat vor allem optischen Grund und einen wirtschaftlichen Grund. Die Zink-Eisenbeschichtung wird in der Regel schwarz aufgebracht, und sie bietet eine deutlich homogenere, glattere, schwarze Oberfläche als Zink-Nickel das könnte, und noch mehr als eine Schwarzverzinkung das könnte. Galvanisch verzinken kann man auch schwarz, und das ist äußerst fleckig in der Regel. Zink-Nickel hat da auch so ein paar Schwächen. Zink-Eisen ist sehr, sehr schön, hat in der Regel eine Korrosionsbeständigkeit von 480 Stunden, eigentlich der untere Rand, für viele Sachen aber ausreichend. Und Zinkeisen ist natürlich, weil Nickel ein relativ teures Element ist, was auch ziemlichen Schwankungen unterliegt, ist es auch teurer. Zinkeisen ist also preisgünstiger, hat aber auch nur eine Schwäche, ist nicht so temperaturbeständig. Also da muss ich einfach die Anwendung mir anschauen. Darum geht's ja letzten Endes bei Schrauben immer. Wo werden sie eingesetzt? Wie ist die Anwendung? Und deswegen kann Zink-Eisen eine prima Lösung sein.
Lass uns die beiden nochmal kurz gegenüberstellen. Zink-Nickel, Zink-Eisen, Korrosionsschutz?
Zink-Nickel top, herausragend gut. Zink-Eisen gut, würde ich sagen.
Temperaturbeständigkeit?
Da ist Zink-Nickel ausgezeichnet. Einsatz in heißen Umgebungen möglich. Zink-Eisen nicht.
typische Anwendungsfälle?
Zink, Nickel, würde ich sagen, Land- und Verkehrswege und vor allem auch Hitzebereiche, Motorenbereich, Automobilindustrie, Zink, Eisen, vor allem optische Gründe und wirtschaftliche Gründe.
Und Kosten haben wir auch schon gesagt, Zink, Nickel etwas teurer und Zink, Eisen etwas günstiger.
Deutlich günstiger.
So, lass uns doch jetzt nochmal über eine Beschichtung sprechen, die sehr häufig vorkommt, kommt auch aus der Automobilindustrie, Zink-Lamellenbeschichtung.
Genau. Zinklamelle ist jetzt ähnlich wie die Feuerverzinkung, anders ist als die galvanischen Systeme, ist die Zinklamellenbeschichtung auch deutlich anders. Es ist kein galvanisches System. Ich habe also nicht diesen Vorgang mit der Anode und ich habe keinen Stromfluss. Ich habe keine saure Lösung. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist im Grunde genommen, ich würde sagen, sowas wie ein Korrosionsschutzlack. Ich habe also ein Bindemittel und ich habe Zinkstaub. Ich habe Aluminiumstaub. Zink und Aluminium. Beides zusammen bildet eine Art lamellenartige Struktur übereinander, damit sich das eben opfert für die Oxidation. Und dadurch, dass das so angeordnet ist, so übereinander und nicht als glatte Schicht, habe ich eine besonders hohe Schutzbarriere und Schutzwirkung. Und das ist so der Clou bei dieser ganzen Geschichte. Da wird eingetaucht, also man nennt es Tauchschleudereinbrennverfahren. Es wird getaucht, dann wird es abgeschleudert in Zentrifugen. Und dann habe ich das Einbrennen wie bei einem Autolack. Das wird ja auch durch eine entsprechende Kammer gefahren, wird erhitzt. Und damit habe ich eine äußerst beständige, tolle Oberfläche, bei der ich den Korrosionsschutz einstellen kann, wie viele Stunden ich haben will. Ich kann, was für die Autoindustrie sehr wichtig ist, den sogenannten Reibwert, das Reibwertfenster einstellen. Man muss sich das so vorstellen, kurzer Exkurs. Wenn ich Schrauben verwende in verzinkt oder gelb verzinkt, wo der Korrosionswert passt, dann haben die ja gewisse Drehmomente. Das haben wir ja mal gelernt, das Drehmoment muss dann stimmen, wenn jetzt so ein Hersteller die Oberfläche wechselt, weil zum Beispiel Gelbverzink nicht mehr erlaubt ist. Und das, was er dann zum Einsatz bringt, hat völlig andere Reibwerte. Also die Drehmomente passen nicht mehr. Dann muss er seine ganzen Handbücher ändern. Dann sehen die Drehmomente anders. Das ist ein enormer Aufwand für den Produzenten. Das hat hohe Folgekosten und natürlich auch Risiken, dass jemand was abreißt oder was kaputt geht und sagt, ich hatte keine Information. Wie läuft es? Also alles ein bisschen ein Hickhack. Dementsprechend ist es toll, wenn man eine Zinklamellenbeschichtung hat. Dann kann man den Reibwert über entsprechende Oberflächenbeschichtungen, sogenannte Topcoats, so einstellen, dass das passt. Ich kann das versiegeln, ich kann Korrosionsschutz variieren, ich bin sehr beweglich. Und der Produzent, das sind dann auch Beschichter, in der Regel die Galvanikunternehmen, die das aufbringen, der kann das genauso machen, wie es der Kunde braucht. Und der Kunde wiederum ist flexibel, dass er sich das genau überlegt, was er da braucht und dann kann er die Kosten entsprechend mit einstellen und dann kriegt er das, was er will. Ganz eine tolle Geschichte im Grunde genommen, ja.
Bei diesen Beschichtungsthemen gibt es immer noch ein Damoklesschwert, das zumindest an bestimmten Stellen über einem schwebt. Lass uns doch einmal kurz über das Thema Wasserstoffversprödung sprechen.
Gut, Wasserstoffversprödung ist, ja, Damoklesschwert ist, glaube ich, ein guter Begriff. Das ist ein Thema, das bei jedem galvanischen Prozess eine Rolle spielt, bei denen ich Teile höher 8.8 verarbeite, also 10.9 oder 12.9, hochfeste Schrauben oder federharte Teile, also das sind Sicherungsringe, Sicherungsscheiben aus Federstahl. Dort passiert Folgendes. Wenn ich die in dieser wässrigen Lösung, sei es Trommel oder Einzelränge hängt, wie auch immer, verwende, dann ist dort wässrige Lösung, sagt schon der Name, da ist Wasser, also Wasserstoff. Atome sind da drin und die haben die dumme Angewohnheit, dass die dann in das Molekülgitter, also in den Stahl eindringen und sich an den Stellen, wo sie genau nicht hin sollen, anlagern. Und wenn dann auch Spannung entsteht, das Drehmoment aufgebracht wird, gehen die genau an die Stellen, wo es am dümmsten ist und dann wird der Stahl spröde. Dann spricht man vom Risiko der Wasserstoffversprödung oder wasserstoffinduziertem Sprödbruch. Der kann da passieren. Ich ziehe das an und jetzt kommt das größte Problem. Man weiß da nicht, wann es kaputt geht. Es kann halten, es kann auch nicht halten. Es kann nach ein paar Wochen, kann nach ein paar Monaten, es kann irgendwann reißen oder brechen. Kann auch durch Temperaturschwankungen passieren. Wir hatten so Fälle schon, dass ein Kunde im Freien gelagert hat und man konnte im Winter diese Schrauben brechen hören. Da ist wohl das vergessen worden, was man normal machen muss. Nach dem galvanischen Vorgang kommen die Teile binnen 4 Stunden. Das ist sehr wichtig.
Ja.
Zeitfenster 4 Stunden muss eingehalten werden. kommen in einen Ofen und werden dort erhitzt. Ja. Also sie werden getempert.
Bei ungefähr 200 Grad, 220 Grad für mehrere Stunden, auch längerfristig.
Genau.
Ausgebacken und dadurch gibt man den Wasserstoffatomen quasi die Möglichkeit, wieder raus
zu diffundieren, weil Molekülgüter, genau. Alles geht auseinander, alles wird weiter, der Sauerstoff kann rausgehen und dann ist auch gut. Also man kann es dann so verwenden. Und jetzt kommt aber der große Malus bei der Geschichte. Ich kann nicht hundertprozentig garantieren, dass der ganze Wasserstoff raus ist. Das kann ich nur, wenn ich das Ding röntge. Schrauben, Schüttgut im großen Stil röntgen, wird wohl keiner bezahlen wollen. Und jetzt kommt eine Sache, die speziell die Autoindustrie ganz besonders stört, denn die haben immer so ein Thema mit der Haftung. Ja, wenn jetzt etwas geliefert wird und es ist klar, dass aus physikalischen Gründen, aus technischen Gründen, und das wissen auch die Ingenieure der Hersteller, der OEMs, der kann keine Verantwortung übernehmen für hochfeste Schrauben, die in einem galvanischen Prozess verzinkt wurden. Dann muss er die Verantwortung übernehmen für diese Teile und ist damit in der Haftung. Und das mag die Autoindustrie nicht. Dementsprechend war das Echo sehr positiv und groß, als diese Beschichtung der Zinklamelle kam, die eben das Thema nicht hat, weil es ja kein galvanischer Vorgang ist. Also auch Zink-Nickel und Zink-Eisen haben das. Etwas weniger als jetzt eine Verzinkung. Aber auch da gibt's das Thema. Da nennt man das Ausgasen, was danach passieren muss. Muss man auch erwärmen. Und bei Zinklamelle habe ich es einfach gar nicht. Ja, es ist eine Art Lackbeschichtung. Es hat hohe Werte. Es war das Nonplusultra. Ein Schwachpunkt hat sie schon. Kleiner M6, eher schwierig, passiert. Einfach folgendes: M5, sagt man, geht noch. Da gibt noch Mutterngängigkeit. Lernhaltigkeit ist da schon nicht mehr gegeben und kleiner M5 geht es eigentlich nicht mehr zum Beschichten.
Genau.
Also da tendiert man dann bei kleinen Teilen eher dann auch zu Zink-Nickel. Ja.
Ich würde sagen, wir haben die wichtigsten Oberflächen und Beschichtungen besprochen, die uns im Alltag begegnen.
Absolut, ja.
Mehr ist in einer Folge wahrscheinlich am Ende auch nicht drin, muss man fairerweise sagen. Wenn euch diese Themen noch auf der Seele liegen, beziehungsweise erstmal, wenn ihr die nachlesen wollt, geht mal auf frantos.com, scrollt ganz nach unten, da gibt's einen Bereich, der nennt sich Glossar. Und in diesem Glossar sind sehr viele von diesen Fachbegriffen, die wir heute besprochen haben, auch erklärt und gut beschrieben. Also vieles von dem, was wir heute besprochen haben, findet ihr dort. Wenn ihr aber noch weitere Fragen zu diesem Thema Korrosion und Korrosionsschutz habt oder vielleicht sogar euch nochmal eine Folge zu einem speziellen Thema wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Podcast on Demand.
Genau, machen wir jederzeit gerne.
Genau.
Also ich möchte betonen, dass dieses Thema von heute früher in meiner Schulung 3 Stunden Platz eingenommen hat.
Genau.
Und ich das jährlich gekürzt habe, damit es einfach auch schneller zu verstehen ist. Aber das Thema gibt wahnsinnig viel her. Jederzeit gerne.
Ja, auch herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörer, wie immer. Wir freuen uns über jeden Like, über jeden Kommentar und über euer Feedback. Bis bald, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's für heute mit Verschraubt und Zugedreht, dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.